So, ihr Lieben, wir sind bei der Vorschau zum großen Preis der USA in Austin, Texas. Und heute sprechen wir über den neuen Vertrag von George Russell. Der könnte da ganz schön viel Kohle machen. Die Sonderlackierung, da gibt es einige, um 6 Stück, um genau zu sein. Also mehr als das halbe Grid mit speziellen Farben unterwegs. Es wird eine Hitzeschlacht, da reden wir drüber. McLaren hat ganz schön Zunder unterm Dach. Und zwar nicht nur was Neues angeht. Der hat jetzt die Schuld an dem Vorfall im letzten Rennen in Singapur bekommen, sondern auch Alex Palou, der wird von McLaren auf 20 Millionen US-Dollar verklagt. Richtig krasse Geschichte. Mick Schumacher, der will zu Alex Palou mehr oder weniger in die IndyCar-Serie, hat einen Test gemacht, da sprechen wir drüber. Tja, und dann kommt natürlich unser garantiert falscher Podiumstipp. Was glauben wir, wird Platz 1 bis 3 am Sonntag werden? Also viele spannende Themen. Seid dabei, ihr seid bei Im Kreisfahren, eurem Kanal für News, Hintergründe und Infos aus dem Formel-1-Universum. Lasst uns gerne ein Abo da, wenn euch gefällt, was wir machen, und dann geht's los.
Let's go!
Ja, traditionell, das erste Thema bei uns in einer Vorschau ist natürlich das Wetter. Wir müssen immer über das Wetter sprechen. Und das wird nicht ohne. Auch in Austin nämlich hat die FIA eine Hitzewarnung ausgesprochen, beziehungsweise das Rennen zu einem Hitzerennen erklärt. Was es damit auf sich hat, erklären wir später noch im Lauf der Folge. Lass uns doch mal drauf gucken. Wir erwarten, ja, über 30 Grad auf jeden Fall an allen drei Tagen. 32, 33, dann am Samstag sogar. Am Sonntag wären es wieder 32. Also wirklich die texanische Hitze brennt da ordentlich runter. Regenwahrscheinlichkeit ist am Freitag bei 0%, Samstag, Sonntag bei, naja, mageren 20. Es ist immer noch mehr als 0, aber wir rechnen mal nicht damit, dass es feucht werden könnte. Wir rechnen mit einem trockenen Rennen und wird eine spannende Angelegenheit auf jeden Fall. Mercedes hat uns ja überrascht in Singapur. Die gehen ja normalerweise bei Hitze ein bisschen ein, aber George Russell hat sich da ganz hervorragend geschlagen. Vielleicht kann er hier auch wieder ein gutes Wort mitreden. Wenn wir dann ansonsten vorne erwarten, gibt's ganz am Ende der Episode. Aber wir haben noch ein paar mehr Themen. Deswegen, Sebastian, ich übergebe gerne das Wort an dich. News aus dem Paddock.
Was Mercedes ist ein gutes Stichwort und auch George Russell. Bisschen überraschend war nämlich in Singapur auch, dass Toto Wolff sein endlich jetzt bekannt gegeben hatte. Ja, es ist fix. Sowohl Russell als auch Antonelli sind die Fahrer für nächstes Jahr. Und Jetzt haben wir auch mehr Informationen. Also Kimi Antonelli und George Russell werden auch in Zukunft Mercedes fahren. So viel war jetzt dann auch schon bekannt. Aber während Antonelli sehr wahrscheinlich eine langfristige Zukunft im Team hat, ging's bei der Vertragsdauer bei George Russell ziemlich geheimniskrämerisch zur Sache. Und zwar wurde erst in der Pressemitteilung von 2026 gesprochen. Auf Nachfrage einiger Journalisten hat dann George Russell ein bisschen mit seinem britischen Humor gespielt und hat dann gesagt, auf die Frage, wie lang ist denn der Vertrag? Naja, 52 Seiten, ja. Und dann hat er dann aber sich doch aus der Nase ziehen lassen. Es ist ein mehrjähriger Vertrag, aber mehr wollte er dann auch nicht sagen. Also könnte sein, dass da Optionen sind oder nicht. Es war ziemlich vage, Dave. Also
ja. Ziemlich vage blieb es dann auch. Und natürlich müsst ihr wissen, der ganze Hintergrund dazu ist, wir erwarten ja neue Regeln im nächsten Jahr. 2026 werden die Karten komplett neu gemischt und jeder will sie natürlich Optionen offen halten. Ja. Alle Piloten möchten sich dabei in eine Position bringen, die ihnen dann ja eventuell einen schnellen Wechsel ermöglicht, wenn sie merken, oh, mein eigenes Team hat es vergurkt. Ja. Unser Auto läuft gar nicht, das Auto XY ist viel besser, ich schau mal, ob ich da unterkomme. Zum anderen natürlich möchte sich auch Mercedes in Stellung bringen, ja, denn mal angenommen, der Red Bull funktioniert überhaupt nicht und Max Verstappen verliert ein bisschen die Lust, er könnte ja dann verfügbar sein und man ist natürlich flexibler, wenn der eigene Pilot, in dem Fall George Russell, da einen Vertrag hat, aus dem er da eventuell leichter rauskommt, also ob es ein klassischer 1+1 Vertrag ist oder irgendwie ein Jahresvertrag mit Option, wissen wir natürlich nicht, ja, die ganzen kleinen Details, das Kleingedruckte ist weiterhin geheim. Aber es scheint schon irgendwas in die Richtung zu sein, dass man da flexibel bleiben möchte, beide Seiten. Unsere Einschätzung ist auf jeden Fall folgende. Natürlich fährt im nächsten Jahr George Russell bei Mercedes. Das ist fix, ja. Aber was danach passiert ist, halten wir für ja komplett offen weiterhin. Das kann wirklich alles sein. Ein Wechsel zu Aston Martin, ein Wechsel zu Red Bull, zu Ferrari. Er hat ja seine eigenen Aktien wirklich in den letzten Wochen und Monaten da nach oben geschraubt, liefert tadellos ab und hält sich. Tatsächlich hat er noch rechnerische Chancen auf den WM-Titel. Genau wie Charles Leclerc übrigens, aber das sehr wird sich vermutlich ja in ein, zwei Rennen erledigt haben. Aber apropos seinen Wert hier hochskaliert, Sebastian, er kriegt ja eine ganze Menge Kohle, der gute George Russell, oder?
Ja, und wenn das stimmt, was man da so hört, dann ist er jetzt der Fahrer, der am drittmeisten verdient im ganzen Grid, nur noch geschlagen von Max Verstappen und Lewis Hamilton. Und was soll er angeblich bekommen? 30 Millionen Euro im Jahr soll der liebe George Russell auf sein Konto überwiesen bekommen. Das wären zwar immer noch 20 Millionen weniger circa als jeweils Verstappen und Hamilton erhalten von Ferrari und von Red Bull, aber das ist schon eine ganze Menge Holz. Da hätte ich jetzt auch nichts dagegen. Ja. Und zumindest dahingehend hat sich der Poker für ihn jetzt schon mal gelohnt, das kann man sagen. Seine Leistungen geben es aber auch tatsächlich her. Und wenn ihr nicht genug kriegen könnt von uns, dann könnt ihr nach dem Video gerne mal unser aktuelles Tierlist-Video anschauen. Da gehen wir auf alle 20 Piloten im Grid ein, wie gut wir die insgesamt einschätzen. Also nicht Tagesform, nicht Rennform, sondern insgesamt. Und
das Potenzial.
So sieht's aus, ja. Und da haben wir den George Russell auch sehr gut eingeschätzt. Also mehr dann in dem Video. Verlinken wir euch einmal da und Abo natürlich da lassen, dann findet ihr sowas und klickt immer die Notifications. Aber
sehr gut.
Was wir auch jetzt zur Genüge gefunden haben, sind Bilder und Videos zu den Sonderlackierungen, Dave. Da gibt es, glaube ich, die meisten in dem ganzen Jahr bisher. Also,
ja, ich glaube auch.
Ja, 6 Teams.
Ja, Austin ist da irgendwie ein gutes Pflaster immer tatsächlich. Da flippen die Teams gerne aus. Ein paar Nachtrennen sind da auch hoch im Kurs. Aber jetzt in Austin ganze 6 Mannschaften mit einer freshen Lackierung an dem neuen Anstrich. Namentlich sind das Alpine, Aston Martin, Williams mit einer schönen Retro-Lackierung. Ja, bei McLaren gibt es ein bisschen was anderes. Die Racing Bulls flippen komplett aus. Da erzählen wir gleich was dazu. Und natürlich Haas, ja, als Heimteam haben sie natürlich ein paar extra Sterne auf dem Auto. Das wirkt sehr, sehr USA-mäßig. Finde ich schön, finde ich gelungen, ist einigermaßen dezent, aber doch ein Stück weit anders. Erkennt man noch als Haas und erkennt man aber auch als Sonderlackierung. Was hältst du denn vom Rest? Such dir gerne einen aus, lass uns kurz drüber reden.
Ja, also ich sag mal so, Bei Aston Martin ist tatsächlich so, wenn ich jetzt das nicht als Pressemeldung gesehen hätte, würde ich nicht erkennen, dass da eine Sonderlackierung drauf ist.
Ich glaube, man wird es im Fernsehen auch nicht sehen, aber du musst dir mal die Close-Ups anschauen. Da gibt es wirklich schöne Details. Die haben da ganz komplizierte irgendwie Physikgleichungen, Mathegleichungen auf den Flügeln und da sind schöne Details, also so kleine Muster überall. Sieht richtig cool aus, aber leider halt auch nur aus der Nahaufnahme. Ja. Ich glaube, im Fernsehen werden wir nicht viel davon haben.
Ja, so sieht's aus. Und etwas auffälliger ist dann zumindest mal Alpine, die haben da so einen richtig markanten gelben Klecks hinten drauf auf der Motorhaube. Also finde ich eigentlich ganz gelungen, gibt aber zugegebenermaßen spektakulärere.
Ist aber ein extra Sponsor, ich nehme mal an, von Franco Colapinto wieder, ne? Aus
ja
eigentlich
so.
Südamerika, genau, hatten wir im letzten Jahr auf dem Williams dann ganz genauso, dass der plötzlich gelbe Anteile hatte. Ist wieder der gleiche Sponsor. Interessant.
Ja, Williams dieses Mal dann eher mit so weiß-grauen Anteilen, finde ich eigentlich ganz schick, aber auch da wäre es vielleicht ganz nett gewesen, da All-In zu gehen, finde ich, dass der komplett in dieser neuen Farbe, in dieser Retro-Farbe besser gesagt, eingetaucht ist. McLaren hat da fast den gleichen Farbton gewählt, da über der Gemini, über dem Gemini-Branding, dem Google KI-Assistenten. Ach ja, McLaren sieht eigentlich nie schlecht aus, ne? Also ist jetzt aber auch nicht so spektakulär, aber dafür haben wir immer noch die V-Carbs, ja, also die Racing Bulls. Das sieht, ich kann es gar nicht so genau erkennen, das sind so herbstliche Blätter, ne? Also
Halloween, ja, aber das könnte auch eine Camouflage sein und das könnte auch irgendwie der Staat Texas sein oder irgendwelche Chicken Nuggets, ich habe keine Ahnung. Das
sieht auf jeden Fall cool aus. Finde ich auf jeden Fall die spektakulärste. Wild. Und das sind sie ja eigentlich dafür bekannt in den letzten Jahren, dass sie da immer mal eine richtig knallige Lackierung irgendwie raushauen, wenn sie dann mal eine Sonderlackierung bringen. Zum Glück, in Anführungsstrichen, haben sich Ferrari und Red Bull zumindest Stand jetzt nicht für eine Sonderlackierung entschieden, weil auch da hätte man wahrscheinlich ähnlich wie bei Aston Martin fast nichts gemerkt, was man ganz genau hinschaut. Aber lasst uns gerne wissen, was ihr darüber denkt. Welche findet ihr am schicksten? Und ja, vielleicht habt ihr auch eine All-Time-Favorite-Lackierung, die ihr gerne mal wiedersehen wolltet.
Der Gulf McLaren in Monaco vor ein paar Jahren. Der war extra. Der war aber hier schön, aktuell, ne? Den Williams finde ich tatsächlich schick. Der soll so ein bisschen an die BMW-Williams erinnern von Anfang der 2000er. Kommt ganz gut hin, die Nase zumindest. Je weiter hinten man da im Auto geht, umso normaler wird's, aber kriegen wir irgendwie hin, glaube ich, dass das trotzdem noch als Retro-Lackierung durchgeht. Auch den Aston Martin finde ich sehr, sehr schick. Dürfen nicht vergessen, die Aramco-Schriftzüge sind auch in Neongelb diesmal. Das ist ein Unterschied, der fällt auf jeden Fall auch im Fernseher auf. Die zwei finde ich richtig gut. Aber beim Rest, schauen wir mal, sagt uns gerne eure Meinung.
Genau, so sieht's aus. Und dann schauen wir weiter in den News. Und zwar, da wollen wir mal auf McLaren drauf schauen. Da ist momentan viel Drama und ich glaube, die würden sich freuen, wenn jetzt mal das Sportliche im Vordergrund steht an dem Wochenende. Aber fangen wir mal vielleicht an mit dem nicht ganz Formel-1-Thema, aber so ein bisschen Formel-1-Thema. Alex Palou, der IndyCar-Fahrer, der streitet sich gerade mit McLaren in London vor dem High Court. Und da ist tatsächlich schon seit langen Jahren der Konflikt am Köcheln. Und zwar sieht es folgendermaßen aus. Das Formel-1-Team McLaren und der IndyCar-Champion, also tatsächlich so ein bisschen der Max Verstappen der IndyCars aktuell, Alex Palou, die haben sich in die Haare bekommen und das sind die Kernpunkte des Konflikts. Also es gab einen ursprünglichen Deal zwischen den beiden. Palou ist ja inzwischen vierfacher IndyCar-Meister und 2022 hat er ursprünglich einen Vertrag bei McLaren unterschrieben. Die Parteien haben sich dann aber später darauf geeinigt, dass Palou dann für 2023 bei Chip Ganassi Racing, dem Team, wo er damals war und wo er ja heute immer noch ist, bleiben sollte. Parallel aber dann eben 2023 dazu noch Test- und Entwicklungsfahrer für McLaren das Formel-1-Team sein soll und dann eben 2024 in das IndyCar-Team wechseln sollte.
Das IndyCar-Team von McLaren.
Und dann aber kam der Vertragsbruch, der dem ihn jetzt McLaren vorwirft. Und zwar war es dann 2023, Mitte des Jahres so, dass Palou gesagt hat, wisst ihr was, ich bleibe weiter bei Ganassi 2024, gehe nicht zu McLaren. Und damit ist der Wechsel zu McLaren damals geplatzt. Und die Begründung ist jetzt ein bisschen heikel und da wirft man sich gegenseitig jetzt so ein bisschen mit Schlamm zu. Ja.
Ja, also es ist scheint wieder ein klassisches Missverständnis zu sein, zumindest sind beide Parteien darauf bedacht, es als solchen darzustellen aktuell. Palou meint, Zac Brown vor allem und generell McLaren hat ihm versprochen, dass er einen Formel-1-Einsatz bekommt bei McLaren, früher oder später. Zac Brown sagt aber, nee, es war nie eine feste Zusage, er hat lediglich Optionen aufgezeigt, so, ne, wenn wir Schritt XY gehen, dann kann es in der Zukunft sein, das. Und ganz pikant fand ich an der Stelle, dass ich glaube, Alex Palou tatsächlich dem Zac Brown sogar vorgeworfen hat, dass der gesagt haben soll, dass er Oscar Piastri gar nicht verpflichten möchte. Das wäre so ein Ding von ich glaube, Andreas Seidel damals noch gewesen. Also es
man muss sagen, Andreas Seidel Teamchef damals gewesen und Zac Brown CEO, also technisch natürlich über Andreas Seidel.
Kann man jetzt aber andere Kompetenzen halt, ne?
Genau, also es kann theoretisch sein, dass Seidel gesagt hat, pass auf, das sehe ich so und so und dann hat Zac Brown dann halt gesagt, okay, du bist derjenige, dem ich da vertraue, dann wird es so gemacht. Oder eben nicht, also rein sozusagen von der Verfügungsgewalt ist da Zac Brown natürlich der, der am längeren Hebel sitzt, aber
Zac Brown hat es mittlerweile dementiert, natürlich wollte auch er Oscar Piastri da verpflichten damals, das ist ja ein großes Talent und überhaupt und sowieso, ihr merkt schon, das nimmt so ein bisschen Boulevardzüge an und da halten wir uns in der Regel eigentlich ziemlich fern von. Wir wollen es euch aber trotzdem sagen, weil es natürlich eine spannende Geschichte ist und ein Nebenkriegsschauplatz, der McLaren jetzt vielleicht da auch ein bisschen ablenkt aktuell. Ja. Und die Klage, ganz konkret, um nochmal zum Punkt zu kommen, gegen Alex Palou ist natürlich, dass sein, Gebaren, sage ich mal, dieser Vertragsbruch oder dieser Wortbruch, den er da begangen hat, das Team gewissermaßen in Krisenstimmung versetzt hat, also das IndyCar-Team von McLaren. Da gab es dann Sponsoren, die Zahlungen zurückgehalten haben und überhaupt ging es da drunter und drüber. Natürlich plant man dann mit solchen Sachen, wenn es eine Zusage gibt, ob schriftlich oder wörtlich und wenn die dann nicht zustande kommt, hat das alles Konsequenzen. Diese Konsequenzen möchte jetzt Zac Brown in finanzieller Form sich da in irgendeiner Form zurückholen. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, wie da die Chancen stehen. Dazu bin ich juristisch nicht bewandert genug, aber ihr habt es auf jeden Fall gehört.
20 Millionen auf jeden Fall wollen sie haben.
Genau, die stehen im Raum. Unsere Einschätzung zu der ganzen Geschichte ist auf jeden Fall, das ist Hollywood.
Abwarten und Tee trinken, ja.
Hollywood. Ja.
Aber wollten wir euch nicht vorenthalten. Und Mini-Seiten- oder Randnotiz noch dazu. Mhm. Jetzt gibt es natürlich viele Aussagen und einige sind natürlich auch ganz interessant, dann vielleicht auch für euch. Denn dann hieß es, dass zum Beispiel die freien Trainings, ne, da gibt es ja dann freie Training 1, 2 und 3 und da müssen ja dann auch Rookies zum Zuge kommen. Unter anderem eben letztes Jahr Ryo Hirakawa.
Ganz kurz, hat Alex Palou nicht sogar ein Freitagstraining in Austin mal bestritten für McLaren? Ich glaube nämlich schon.
Ich dir aus dem Kopf nicht sagen.
Ihr wisst es bestimmt. Die Kommentarspalte, Freunde, steht euch offen.
Ich glaube, es waren andere IndyCar-Fahrer, aber lass mich gerne berichtigen. Was wir euch aber sagen können, hundertprozentig, ist, dass Ryo Hirakawa, japanischer Le Mans-Sieger im freien Training Abu Dhabi 2024, im ersten freien Training zum Einsatz kam. Und dafür hat McLaren dann wirklich satte 3,5 Millionen Dollar kassiert. Nicht nur dafür, sondern auch für die Vorbereitung sozusagen. Der muss ja dann auch, das heißt muss, aber es ist dann Usus, dass solche Fahrer dann mit älteren Formel-1-Boliden fahren dürfen, die so 2-3 Jahre alt sind, damit sie sich dran gewöhnen. Und wie gesagt, 3,5 Millionen US-Dollar, 3,3 Millionen Euro waren es zum damaligen Kurs 2024, musste dann das Lager aus, oder Hirakawas Lager sozusagen dann bezahlen, ist also schon relativ heftig. Ist mal ganz interessant, denn ich hätte jetzt tatsächlich nicht gedacht, dass man da so viel auf den Tisch legen muss. Vielleicht haben es ein paar von euch schon gewusst. Manche gehen sicherlich auch davon aus, dass das Ganze kostenlos ist, dass man einfach nur die richtige Leistung bringen muss und dass man dann jetzt sozusagen auserwählt ist und dann seine Chance kriegt. Nein, Pustekuchen, da muss man ein Schweinegeld auf den Tisch legen. Also so viel dazu. Falls sich da jetzt noch was ergeben sollte und natürlich dann, wenn das Urteil gesprochen wurde im Fall Palou versus McLaren, lassen wir es euch natürlich wissen. Lohnt sich also ein Abo dazulassen. Damit, Dave, springen wir mal nicht ganz weg von den Indycars, auch nicht ganz weg von der Formel 1. Mick Schumacher, nee, der möchte
wir
nämlich...
Wir bleiben erstmal noch bei McLaren, mein Lieber.
Stimmt.
Gibt es da noch einen Nebenkriegsschauplatz?
Ja,
den sollten vergessen. Wir euch nicht vorenthalten. Lando Norris hat sich nämlich geäußert und bestätigt, dass es nach dem Vorfall in Singapur, ihr wisst, er ist da in der ersten Runde oder gleich nach dem Start natürlich mit Oscar Piastri ein bisschen aneinander geraten. Da gab es durchaus einen Disput zwischen den beiden und man hat sich darauf geeinigt, natürlich auch während des Rennens, dass man alles in Ruhe danach bespricht. Das ist mittlerweile passiert natürlich und Lando Norris hat durchscheinen lassen, dass es Konsequenzen gibt für ihn, dass es Konsequenzen hat, dieses Verhalten. Er hat natürlich nicht mehr spezifiziert, welche. Er hat nur gemeint, es geht darum, dass man oder dass sich sowas nicht nochmal wiederholt. Ja, es ist zwar nichts passiert im Großen und Ganzen, die beiden haben sich kurz berührt, aber konnten dann beide weiterfahren, auch wenn Lando Norris selber dann eine verbogene Nase hatte oder eben am Frontflügel da dieser Flap abstand. Aber sowas soll unter Teamkollegen nicht passieren, die Papaya Rules legen das ganz klar fest. Offensichtlich, ja, gibt's da ein bisschen einen auf die Finger für Lando Norris. Auch Oscar Piastri hat bestätigt, dass es diese Gespräche gab. Sie waren sehr konstruktiv, sehr gut und sollen dazu führen, dass jetzt im Saisonendspurt, sage ich mal, sich beide an die Papaya Roots halten. Die sind wohl sehr klar formuliert, sehr verständlich und eigentlich sollten da keine Fragen offen bleiben. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie das weitergeht, denn wir gehen natürlich davon aus, dass Lando Norris und Oscar Piastri ja wahrscheinlich die WM untereinander austragen und mit ja welchen Mitteln da gekämpft wird. Lassen wir uns auf jeden Fall überraschen. Lando Norris muss auf jeden Fall ein bisschen aufpassen, offensichtlich. Die Teamführung hat da ein extra Auge auf ihn.
Ja, meine Meinung, Papaya Rules, schön und gut, aber bitte keine großartigen Sanktionen danach. Die sollen einfach nur die Vorgaben, fahrt euch nicht gegenseitig rein, kann ich verstehen, aber wenn es dann passiert, lass die beiden unter sich ausmachen, ganz ehrlich. Das ist einfach Quatsch, wenn man sich da als Team dann zu sehr dann rein einmischt. Also ist jetzt meine persönliche
Meinung. Wäre schön, aber Andrea Stella sieht es anders. Er hat gemeint, der Erfolg von McLaren in den letzten Jahren, und in den letzten Jahren hat Andrea Stella da natürlich eine Menge zu sagen gehabt, der basiert darauf, dass das Team und dass jeder im Team dann einander vertraut, ne, und dass die alle diesen Umgang haben, diesen fairen Umgang. Und er sieht es als monumentalen Baustein des Erfolgs, dass auch die Piloten sich da an diese Regeln halten. Deswegen kann ich mir ehrlich gesagt leider, muss ich sagen, nicht vorstellen, dass die jetzt einfach fahren lassen. Also ich glaube schon, die bestehen da auf ihrem,
Manifest. Nico Rosberg hat mal gesagt, bei Mercedes gab es empfindliche Geldstrafen, wenn die beiden sich reingefahren sind, damals Hamilton. Ja. Und ich glaube, die mussten sogar einen Großteil des Schadens dann bezahlen oder irgendwie sowas, bilde ich mir ein.
Ja, cool.
Das wäre mal, weil ich meine, sportlich gesehen, keine Ahnung, was wollen sie machen dann? Jemanden durch die Box fahren lassen, künstlich oder so, oder halt dann, finde ich alles Quatsch. Aber ja, schreibt uns gerne in die Kommentare. Ich glaube, wir sind da alle schon gewisserweise schon ein bisschen, man sagt auf Englisch, durch, ja. genervt von dieser ganzen Geschichte. Lass sie einfach kämpfen und lass sie hart kämpfen und dann schauen wir, was passiert. Aber ja, lassen wir uns überraschen. Dann springen wir jetzt zu Mick Schumacher. Der möchte ganz gerne bei den Open Wheel Cars bleiben, bei den Formelfahrzeugen. Oder wie man auch sagt, Monoposto, ne? IndyCars.
Single-Seater.
Genau, IndyCars sind dann aber sozusagen das Objekt der Begierde, nachdem es in der Formel 1 keine Tür zu geben scheint, die sich öffnet. Und da macht er jetzt ernst. In den USA hat er jetzt nämlich zu Beginn dieser Woche eine Testfahrt gemacht und da hat er wirklich einen sehr guten Eindruck hinterlassen, nach allem, was man so hört. Er hat tatsächlich an dem Vormittag, wo er gefahren ist, die Bestzeit hingelegt und hat sich dann selber auch sehr zufrieden gezeigt. Inwiefern er jetzt dann wirklich seine Karriere dann in der IndyCar-Serie fortsetzt, das muss man halt jetzt abwarten. Man muss auch sagen, für die, die es nicht wissen, da ist die Saison jetzt vorbei. Also da geht es erst wieder im März 2026 los. Wäre also jetzt die ideale Zeit, sozusagen alles fix zu machen. Und ist aber schon ein großes Zeichen sozusagen, dass er da setzt. Und ich persönlich glaube, da hat er sich in dem Kopf schon die Weichen gestellt oder will es unbedingt real machen. Nach allem, was er so von sich gibt. Und er ist ja da auch ganz anders drauf als sein Vater. Vielleicht auch so ein bisschen was, wo er sich aus dem Schatten dann lösen will, weil der war ja nie interessiert an den IndyCars. Der hat auch selber mal gesagt, so, hey, auf die Frage mal im Interview, ob er nach der Formel 1 in die IndyCars-Serie wechseln will, hat er gemeint, nee, es ist ihm zu gefährlich. Es ist sportlich nicht vergleichbar mit der Formel 1. Ja, kann man so sehen. Inzwischen ist aber natürlich auch viele, viele Jahre vergangen und viele von euch, das wissen wir, die finden zumindest mal die Kämpfe und die Meisterschaft in der IndyCars-Serie spannender. Kann ich auch irgendwo verstehen. Ist natürlich nochmal ein bisschen eine andere Geschichte. Das sind ja inzwischen fast geschlossene Autos. Da ist nur noch oben so ein bisschen Luft, die reinkommt. Die haben dann so eine Glaskuppel um sich rum.
Heißt das Ding.
Aeroscreen, ja. Genau. Ja, schreibt uns da auch gerne mal, wie ihr das Ganze seht. Schaut ihr IndyCars, beziehungsweise wenn es dann halt läuft, gerade läuft es ja nicht. Wie findet ihr es denn im Vergleich zur Formel 1? Kann die eine Rennserie noch von der anderen lernen? Was wünscht ihr euch denn vielleicht für Elemente aus der F1 in den IndyCars und umgekehrt? Würde uns interessieren.
Wir wünschen auf jeden Fall Mick Schumacher eine ganze Menge Glück. Wie auch immer er sich entscheidet, das wird schon. Er geht seinen Weg, da bin ich überzeugt. Jo, dann biegen wir mal auf die Zielgerade ab, bevor es gleich zu unserem garantiert falschen Podiumstipp kommt. Der ist ja berühmt-berüchtigt. Ganz kurz nochmal, ich habe es eingangs schon erwähnt, es gibt eine Hitzewarnung, auch beim US-Grand Prix jetzt, aufgrund der hohen Temperaturen. Und es hat eine Konsequenz für die Piloten. Die können sich jetzt nämlich entscheiden. Verpflichtend gibt es die Kühlweste, ja, mit der können sie fahren, wenn sie denn wollen, wenn es ihnen was bringt. Da sind nach wie vor nicht alle Piloten überzeugt davon. Auch jetzt eben nach dem letzten Rennen in Singapur waren nicht alle so ganz glücklich. Aber wenn sie nicht mit der Kühlweste antreten möchten, müssen sie Ballast mitnehmen. Und zwar ein halbes Kilo, ja, 0,5 Kilogramm. So schwer wiegt nämlich dieses ganze System mit der Kühlweste und der Flüssigkeit und so weiter. Damit da Chancengleichheit besteht, wird da also penibel drauf aufgepasst. Fährst du mit Kühlweste oder eben mit Ballast? Witziges Ding. Sollte man beim Kartfahren auch machen, dann würde ich euch allen um die Ohren fahren, wenn ihr alle 30, 40 Kilo Ballast kriegt, Freunde. Aber ja, so geht es in der Formel 1 zu. Da sind auch solche kleinen Gewichte von einem halben Kilo mitunter ausschlaggebend. Gut, das habt ihr jetzt gehört. Und damit würde ich sagen, mein Lieber, geben wir noch unseren Tipp ab für den Grand Prix am Sonntag. Ja, um den geht's hier. Wenn ihr übrigens mehr wissen wollt, wir tippen auch die Pole Position, wir tippen auch den Sprint und so weiter. Das allerdings auf unserem Instagram-Kanal oder eben hier auf YouTube, wenn ihr guckt, im Community-Tab. Da gibt's ab und zu mal Posts. Da posten wir grundsätzlich auch ein paar nette Bonus-Dinge. Also folgt uns gerne auf Social Media. Die Links findet ihr hier in den Shownotes, wenn ihr den Podcast hört, oder in der Videobeschreibung hier auf YouTube. Lohnt sich auf jeden Fall.
Genau, und da mache ich mal den Anfang. Ich sehe auf Platz 1 den guten Lando Norris, auf Platz 2 Piastri und auf Platz 3 Max Verstappen. Ich glaube, die Streckencharakteristik, die wird dieses Jahr McLaren in die Karten spielen. Und Verstappen sehe ich aber sehr nah dran. Trotzdem glaube ich, dass die beiden Papaya-Fahrer so einen leichten Vorteil haben werden. Denn ich erwarte, dass der McLaren gut laufen wird an dem Wochenende.
Sehr schön. Das haben wir auch in Singapur erwartet. Und da lag der Max Verstappen vor beiden McLarens. Ja. tatsächlich sehe ich auch die gleichen drei Piloten auf dem Podium. Allerdings in einer anderen Reihenfolge. Ich sehe Oscar Piastri auf der dritten Position. Ich glaube, viel mehr ist für ihn nicht drin. Ich sehe Lando Norris auf der 2 und dementsprechend glaube ich an einen Sieg von Max Verstappen. Der kann frei und locker auffahren. Ich glaube, sein Red Bull ist mittlerweile den McLarens ebenbürtig, was das Tempo angeht. Wird viel vom Setup abhängen, wer das Setup-Fenster besser trifft. Die Strecke hat ja, und wir haben es in unserer Race Week-Episode ausführlich erklärt, hier hat er von allem was dabei. Schnelle Kurven, langsame Kurven, Geraden, alles irgendwie drin. drin und ich glaube, wer da das Setup optimal trifft, der gewinnt am Ende. Und ich glaube, das wird Max Verstappen sein. Ich glaube, Norris und Piastri fahren jetzt so ein bisschen mit angezogener Handbremse und besonders vorsichtig, damit sie da keinen Ausfall riskieren, keinen Unfall. Und Max Verstappen denkt sich, jo, dann fahre ich euch halt davon und mache die WM nochmal ein bisschen spannender. Mal sehen.
Schau
das
mal.
Ist der garantiert falsche Tipp, also so kommt es eh nicht. Let's see. Wie tippt ihr denn? Lasst uns auch das wissen, so rum. Ich kann nicht mehr Deutsch reden. Schreibt uns gerne in die Kommentare, wir diskutieren drüber. Und damit würde ich sagen, mein Lieber, Deckel drauf, oder?
Ja.
Verpasst nichts am Wochenende. Wir haben nach jeder Session auch ein kleines Real Short mit einer Ersteinschätzung. Nach dem Wochenende, wie gewohnt, unsere Highlights, die Fahrernoten. Und dann ist auch nächste Woche direkt wieder Race Week. Der Mexiko Grand Prix steht dann auch schon wieder vor der Tür.
Da freue ich mich auch schon drauf.
Boah, ganze Menge zu tun für uns. Aber wir krempeln die Ärmel hoch und geben Gas. Mehr Formel 1 ist mir gut. Bis dann.